Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 um 9.07 Uhr, der Vormittag mit Jennifer Kakshuri am Mikrofon mit folgendem Programm für Sie. Gleich in Kontext geht es um die kulturelle Vielfalt in der Schweiz. Kulturelle Identität im Zeitalter der Globalisierung. Eine Befürchtung vieler Länder war, dass sie von der westlichen und amerikanischen Kultur überschwemmt würden. Gleichzeitig führte die zunehmende Migration auch zu Ängsten vor Überfremdung und deswegen stimmten beinahe alle Länder einer Konvention zu, die den Schutz der Kultur und der kulturellen Vielfalt vorsah. Das war im Jahr 2005 an der UNESCO-Generalversammlung und auch die Schweiz stimmte zu. Aktuell erhält dieses Papier eine neue politische Brisanz, vor allem wegen der Islamdebatte. Welche Kultur wollen wir in der Schweiz schützen und welche Vielfalt pflegen? Maya Brandli.
Eine McDonaldisierung ihrer Kultur fürchteten viele Länder nicht nur im Süden. Eine Angst, die zunehmend ergänzt wird durch die Angst vor einer Überfremdung. Und davon reden zahlreiche Politiker und Politikerinnen unterschiedlichster Couleur immer öfters, stellt Walter Leimgruber fest, Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Basel.
Menschen stellen sich ja die Geschichte häufig so vor, dass da die verschiedenen Völker, Kulturen, Nationen schön fein säuberlich getrennt nebeneinander gelebt haben. Das ist natürlich ein Bild, das nicht der historischen Realität entspricht, aber es ist auf der anderen Seite selbstverständlich so, dass die Durchmischung, die Mobilität, die Migration zugenommen hat und damit auch die Frage, welche kulturellen Formen können überhaupt nebeneinander leben und existieren, wo entstehen Konflikte und welche Maßnahmen muss man allenfalls ergreifen, damit diese Vielfalt eben nicht einfach zum Chaos wird oder auch zu einem politischen Problem, das dann zu heftigen Auseinandersetzungen führt.
Als im Jahr 2005 die Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von der UNESCO-Generalversammlung mit großer Übereinstimmung verabschiedet wurde, hatte auch die Schweiz sich zur Einhaltung dieser Konvention verpflichtet. Mira Buri, Juristin an der Universität Bern, hat die Verhandlungen verfolgt.
Ja, die Rhetorik war natürlich riesig, auch während der Verhandlungen und dann nach der Konvention, und die war voll Lob. Wir haben alle gehofft und auch die Vertragsstaaten haben auch gesagt, dass das eine riesige Änderung in diesem Feld ist, dass schlussendlich haben wir ein verbindliches Dokument auf internationaler Ebene, das Kultur schützt und das ein Gegengewicht zur Welthandelsorganisation schafft.
Die Rhetorik war beeindruckend, die Begeisterung groß, aber konkrete Taten folgten herzlich wenige, kritisiert die Juristin Buri die Konvention an einer Tagung der Schweizerischen Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften. Das, meint sie, zeigt sich schon mal an der völkerrechtlichen Unverbindlichkeit dieser Konvention.
Es gibt vor allem keine Pflichten für die Staaten und das ist eine riesige Kritik natürlich für die Konvention, die sehr vage zum Teil. Es gibt keine Working Definition von kultureller Vielfalt.
Keine Verpflichtungen für die Staaten, keine Definition des Kulturbegriffes und auch keine Definition dessen, was unter zu schützender Vielfalt denn überhaupt verstanden werden könnte. Was so viel Unklarheit für Folgen haben kann, zeigt sich beim ersten und einzigen Fall, wo diese Konvention völkerrechtlich ins Feld geführt wurde.
Der Konflikt war zwischen China und den USA. Und da hat China versucht, man durfte Filme nur importieren, aber nur mit dem Erlaubnis der staatlichen Verwaltung für Film und Fernseher. Also das sind so ein restriktives Regime gab es dann in China. Und China hat versucht, eben dieses mit der UNESCO-Konvention zu rechtfertigen. Sie haben gesagt, ja, das schützt unsere kulturelle Vielfalt. Man merkt schon hier, dass die UNESCO-Konvention wahrscheinlich eine Tür zu Protektionismus öffnet.
Die USA akzeptierten die chinesische Begründung also nicht und brachten ihrerseits den Fall vor die Welthandelsorganisation. Und diese entschied, dass die Chinesen kein Recht hätten auf Schutz ihrer Filmindustrie.
Weil die Konvention selber sagt, dass für die Vertragsparteien die existierenden Pflichten und Rechte in anderen Verträgen einen Vorrang haben.
Ausgerechnet an der Welthandelsorganisation also, gegen deren Übermacht die UNESCO-Konvention ins Feld geführt wurde, scheiterte der erste Schutzkonflikt. Aber, meint Juristin Buri, trotz der vielen Lücken und einer geradezu absurd anmutenden Unverbindlichkeit darf man die Konvention nicht unterschätzen.
Die Konvention hat eine immense Auswirkung, aber dies nicht auf der rechtlichen Ebene, sondern eben politisch.
Nicht rechtlich, aber politisch. Und zwar deswegen, weil in vielen Ländern ein Diskurs entstanden ist zur Frage, was denn Kultur überhaupt sei und welche Vielfalt es zu schützen gilt. Eine Frage, die weit über La pour la hinausgeht, meint Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber.
Viele denken zuerst einmal an die verschiedenen Landessprachen, an die Eigenheiten der Kantone, der Regionen, an die regionalen Trachten, Feste, Rituale. Das ist eine Ebene, die eigentlich schnell abgehandelt werden kann in gewisser Weise, weil die funktioniert in der Schweiz tatsächlich noch. Da gibt es Institutionen, die das pflegen. Da besteht eigentlich politisch kein besonders großer Handlungsbedarf.
Bemerkenswert, in der Schweiz ist auch die kulturelle Vielfalt auf unseren Tellern. Pizza und Kebab, Sushi und Couscous sind längst gut integrierte kulinarische Genüsse, auf die wir ungern verzichten wollen. Ob und wie diese Vielfalt zu schützen sei, dürfte wohl kaum große Diskussionen auslösen. Wenn wir aber über den Tellerrand hinausschauen, dann wird es etwas schwieriger.
Denken wir an die Diskussion um den Islam in der Schweiz, um Minarette, weil auch das sind schlussendlich zum Teil kulturelle Fragen. Welche Rolle spielt die Religion? Welche Formen von Religion sollen denn überhaupt im öffentlichen Bereich präsent sein, sollen gepflegt werden dürfen?
Fragen, die nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch den Kulturwissenschaftler sehr beschäftigen.
Wir haben jetzt gerade eine Umfrage gehabt in den letzten Tagen, die deutlich gemacht hat, dass das Hauptproblem, das die Schweizerinnen und Schweizer sehen, die Migration und die Ausländer sind. Wir diskutieren das seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Verbindungen, von den Italienern über die Jugos und die Tamilen, jetzt zum Islam und den Deutschen und so weiter. Dieser dauernde Austausch von Menschen, aber auch von Ideen, von Gütern und so weiter, ist etwas, das uns bewegt, ist auch etwas, das uns in vielerlei Hinsicht verängstigt.
Und hier kommt die Frage der kulturellen Vielfalt ins Spiel. Wollen wir die überhaupt? Und wenn ja, wie viel darf es denn sein?
Das ist nicht nur Politik, sondern es geht ganz konkret auch darum, wie Menschen ihr Leben gestalten oder eben welche Kultur sie hier bei uns leben können, sollen oder dürfen.
Und schon stehen wir vor dem nächsten Problem. Was genau heißt eigentlich Kultur? Ist Kultur Bildung? Oder unterscheidet Kultur den Menschen vom Tier? Was heißt das, wenn man sagt, sie oder er hat Kultur? Schon über solche Fragen ließe sich endlos diskutieren, denn sowohl die Philosophie als auch die Erziehungswissenschaften, die Soziologie, die Medizin, die Geschichte haben, nebst den Medien und der sogenannten Öffentlichkeit, jeweils ganz eigene Definitionen von Kultur.
Ja, das ist ein unendliches Thema sozusagen. Und das ist ein bisschen wie mit dem Begriff der kulturellen Vielfalt. Jeder nimmt den Begriff in den Mund und meint etwas anderes.
Und deswegen beginnt Walter Leimgruber als Professor für Kulturwissenschaften, diese vielen Begriffe etwas zu ordnen.
Die eine klassische Vorstellung, wie wir sie auch zum Beispiel beim Begriff der Kulturförderung benutzen, ist die Vorstellung von Kultur als herausragender Leistung. Das ist verbunden mit der modernen bürgerlichen Gesellschaft, das ist verbunden mit dem Ideal der Bildung. Also Kultur hat auch einen Bildungsauftrag, das ist verbunden eben mit Institutionen, das Theater, die Oper, das Orchester, das Buch und so weiter.
Nebst dieser eher klassischen Vorstellung von Kultur als einer herausragenden individuellen Leistung gibt es die Ebene von Kultur als etwas, das uns alle bestimmt und prägt.
Wir alle kennen die Diskussionen, was macht die Schweizer aus, was macht die Deutschen aus, was unterscheidet uns von den anderen. Da kommen historische Entwicklungen mit ins Spiel, warum wir so geworden sind. Da kommen aktuelle Elemente, da kommen Dinge, bei denen man nicht so genau weiß, ist das jetzt nicht eine persönliche Vorliebe oder ist es eben sozusagen eine Prägung durch die Umgebung. Und da haben wir im Laufe der Zeit so die Vorstellung entwickelt, dass die Kultur eben sehr stark abhängig ist von der Gemeinschaft, in der wir leben, insbesondere eben von einer nationalen Gemeinschaft.
Und deswegen reden wir ganz unverkrampft von der Kultur der Spanier, der Kultur der Italiener, der Kultur der Türken.
Wobei da die Schweizer immer ein bisschen zusammenzucken sollten, weil es ist klar ist, dass gerade schon durch die Mehrsprachigkeit es ausgeschlossen ist, dass es so etwas wie eine schweizerische Kultur gibt, sondern es gibt sehr viele Kulturformen. Aber dennoch ist dieses Bild der Kultur sozusagen als einheitlicher Kugel, die eine Gemeinschaft zusammenfasst, sehr stark.
Und um die Sache noch etwas komplizierter zu machen, kommt jetzt die dritte Ebene dazu.
Neuere Kulturtheorien, wie sie in der Ethnologie, Kulturanthropologie entwickelt worden sind, zeigen eben, dass Kultur nicht etwas ist, das uns sozusagen mit der Geburt übergeben wird und das uns prägt und das uns angehängt ist wie ein Rucksack, den wir nicht mehr abziehen können, sondern Kultur verändert sich. Kultur ist sozusagen die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unserem Leben Sinn geben, wie wir auch auf die Lebensumstände reagieren. Das heißt aber auch, dass sie sehr flexibel ist, dass sie sich verändert. Und das macht natürlich in einer Diskussion über kulturelle Vielfalt große Schwierigkeiten. Denn was genau soll man dann festhalten, wenn es sich um etwas handelt, das sich dauernd ändert?
Nehmen wir also einmal den kulturtheoretischen, ethnologischen Ansatz unter die Lupe. Janine Dahinten ist Professorin für Ethnologie an der Universität Neuenburg, spezialisiert auf Migration und Integration. Auch sie hat sich mit der UNESCO-Konvention kritisch auseinandergesetzt. Sie warnt vor einer weiteren Instrumentalisierung des Begriffs Kultur. Alle, sagt sie, würden heutzutage den Begriff Kultur verwenden. Migrantinnen, Politiker, Journalisten und Wissenschaftlerinnen. Und alle, die ihn verwenden, nutzen ihn als Argument, laden ihn auf mit entweder negativer Bedeutung oder positiver Bedeutung. Die kulturfremden Menschen wollen sich nicht integrieren, beispielsweise, oder die kulturfremden Menschen bringen Farbe in unsere Gesellschaft.
Jedes Verhalten kann ja irgendwie als kulturell interpretiert werden. Das macht eben diesen Begriff auch so zugänglich für Argumentationen letztendlich. Und gerade im Bereich von Migration und Integration haben wir dann eben immer diese normative Aufladung, entweder Kultur als etwas Positives, Integration, das die Integration fördert, oder als etwas Negatives, das eine Barriere quasi darstellt für den Integrationsprozess von Migranten oder Migrantinnen.
Hinter der Verwendung des Kulturbegriffs steckt immer eine Idee, eine Haltung, eine Ideologie mit politischen und sozialen Folgen. Um das zu erläutern, macht Janine Dahinten einen kleinen historischen Ausflug zu frühen Integrationstheorien und Integrationsdebatten. So war zum Beispiel in den frühen Theorien, wie sie in Amerika aufkamen, kulturelle Vielfalt kein Thema. Vielmehr ging man davon aus, dass die vielen verschiedenen Einwanderungsgruppen sich assimilieren, also mit der amerikanischen Kultur verschmelzen würden.
Und dann eben auch eine Arbeit finden. Und je mehr sie sich angepasst haben, desto weniger von Diskriminierung betroffen sind, sich mehr und mehr auch mit beispielsweise den USA identifizieren, dann zu heiraten beginnen, eine Amerikanerin beispielsweise, sodass dann eben alle diese Schritte einer quasi nach dem anderen automatisch vor sich geht. Also bei diesen ganz alten Ideen ging man auch davon aus, dass das ein Prozess ist, der über die Generationen hinweg ganz automatisch erfolgen würde.
Amerika als Melting Pot, als Schmelztiegel für die verschiedenen Einwanderergruppen. Dieser Begriff tauchte schon im 18. Jahrhundert auf, zusammen mit den ersten Einwanderern. Wurde zur geläufigen soziologischen Metapher für kulturelle Verschmelzung anfangs des 20. Jahrhunderts. Nebst diesem Begriff des Melting Pots, des Schmelztiegels allerdings, existierte auch ein zweiter, weitaus weniger bekannter Begriff. Derjenige der Salad Bowl, der Salatschüssel.
Auch wieder zuerst ausgehend von den USA, eben in den 60er Jahren, auch im Rahmen der Zivilrechtsbewegung, plötzlich man auch gemerkt hat, dass sich eben diese ethnokulturellen Differenzierungen nicht aufgelöst haben, sondern im Gegenteil, diese Gruppen waren immer noch irgendwie identifizierbar, auch nach Generationen, und es hatte zudem quasi eine Hierarchisierung stattgefunden, dieser einzelnen Einwanderergruppen. Das heißt, sie hatten eben auch ungleichen Zugang zu den Ressourcen einer Gesellschaft. Das heißt, ungleichen Zugang zum Arbeitsmarkt, es gab Diskriminierungen, ungleichen Zugang zum Bildungssystem etc.
Die Bürgerrechtsbewegungen wollten diese Hierarchisierungen aufheben, wollten die Diskriminierung verhindern und brachten eine neue Bewertung ins Spiel. Sie gingen aus von einem kulturellen Pluralismus. Verschiedenartige Kulturen sollen nebeneinander Platz haben.
Man ging dann auch nicht mehr davon aus, dass man sich eben quasi assimilieren muss, sondern Gruppen wurden dann aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit besondere Rechte eingeräumt.
An den Universitäten gab es Quotenregelungen für die verschiedenen Ethnien, Schulbücher wurden angepasst, es kam zu dem, was man heute als positiven Rassismus bezeichnet. In den 90er Jahren dann nochmals ein neuer Paradigmenwechsel. Ausländer, also Menschen mit einer anderen Kultur, sollten nicht mehr als Problem angeschaut werden, sondern als Chance. Multikulti stand auf dem Fahrplan mit den entsprechenden Leitbildern, wie sie heute zum Teil in der Schweiz Grundlage zur Integrationspolitik sind. Leitbilder, die bereits etwas vergilbt wirken, angesichts einer sich neu abzeichnenden Haltung gegenüber Menschen aus anderen Kulturen, bei denen man vermehrt ihre Integrationsunwilligkeit festzustellen vermeint.
Also es gibt auch verschiedene Sozialwissenschaftler, die sprechen von einer Art Backlash against Diversity, wirklich von einem Backlash gegenüber kultureller Vielfalt, weil eine solche wieder als sehr konfliktträchtig wahrgenommen wird.
Und entsprechend auch die politischen Reaktionen, wie beispielsweise bei der Minarett-Initiative oder der Ausschaffungsinitiative. Und gerade hier, meint Janine dahinten, lässt sich gut zeigen, wie der Begriff Kultur instrumentalisiert wird.
Kultur wird zurzeit wieder sehr stark negativ aufgeladen und als eine Barriere für den Integrationsprozess quasi betrachtet.
Aber eben, was heißt jetzt Kultur? Reden wir von Religion, konkret vom Islam? Reden wir von albanischen Männern? Meinen wir Kriminelle? Mit dem Begriff Kultur lässt sich viel sagen, ohne konkret Stellung beziehen zu müssen. Gerade in öffentlichen, auch in medialen Debatten.
Und wenn wir das etwas genauer betrachten, wie denn da argumentiert wird mit Kultur, sehen wir, dass erstens Kultur wirklich so als eine Art zweite Haut betrachtet wird, vor allem von Migranten und Migrantinnen, die quasi ihr Sein lenken würde. Also die Kultur ist verantwortlich für ihr Denken, für ihr Verhalten, für ihre Praxis. Und Kultur wird dann auch häufig entlang so von ethnonationalen Linien dekliniert. Also die Kultur der Albaner, die Kultur der Türken, die Kultur der Muslims. Dies, obwohl eigentlich, denke ich, in der Schweiz allen klar ist, dass es keine Kultur der Schweizer gibt. Also da weiß man, dass es eine interne Vielfalt auch gibt, die zusammenhängt mit Biografien, mit Stadt-Land, mit Sprachregion etc.
Und gerade weil aus wissenschaftlicher Sicht mit diesem Kulturbegriff nicht operiert werden kann, geht man in der Sozialanthropologie andere Wege.
Ja, Kultur ist etwas, das ja auch gemacht wird und das eigentlich dauernd transformiert wird. Und interessant ist für uns dann eben zu schauen, wann wird es wie transformiert. Und für uns ist auch interessant zu schauen, wann wird wie mit Kultur argumentiert quasi.
Aber auch hier stellt sich die Frage wieder, was ist Kultur? Wer zählt wann zu einer bestimmten Gruppe? Wann zu einer bestimmten Kultur? Wie kann man Kultur festmachen, wenn sie sich ständig verändert, transformiert? Und je genauer man ihn zu fassen versucht, desto mehr löst sich dieser Begriff auf. In der Sozialanthropologie hat man deshalb angefangen, nicht die Gruppen zu analysieren, sondern die Grenzen unter die Lupe zu nehmen, die die verschiedenen Gruppen untereinander ziehen. Dabei zeigt sich Erstaunliches, wie Janine dahinten in einem Nationalfondsprojekt herausgefunden hat.
Also wir haben in dieser Studie mit Jugendlichen gearbeitet zwischen 16 und 19 Jahren in Luzern und in Neuenburg und wir haben uns dafür interessiert, wie sie im Alltag in ihren Klassen, also in Berufsschulen oder Gymnasien, wen sie quasi als fremd wahrnehmen, wen sie als zugehörig betrachten und wie sie das argumentieren. Und da sieht man, dass in beiden Städten dieses Kulturargument eines der zentralen Argumente ist, wie solche Grenzen gezogen werden zwischen einem Wir und einem Ihr. Und das Ihr ist dann eben beispielsweise in Luzern ganz stark die Kosovo-Albaner und die Muslims, währenddessen es in Neuenburg insbesondere die Muslims sind. Also weniger diese, die der Kultur verwendet wird, um eine ethnische Gruppe zu konstruieren.
Und so sagen in Luzern die Jugendlichen, es sei typisch für die albanische Kultur, dass sie die Frauen unterdrücke. Und in Neuenburg sagen sie, noch weiter verkürzt, es sei typisch, dass die muslimische Kultur die Frauen unterdrückt.
Ich sage nicht, dass es bei kosovo-albanischen Familien oder muslimischen Familien keine Geschlechterungleichheit gibt, aber ich sage definitiv, dass es auch in der Schweiz Geschlechterungleichheit gibt.
In den Aussagen und Haltungen der schweizerischen Jugendlichen kommen Argumentationen und Zuschreibungen zutage, die mit der Realität nichts zu tun haben.
Einmal ist es aber eher eine religiöse Grenze, die gezogen wird zwischen einem Wir-Christen, versus ihr Muslims oder ein anderes Mal ist es dann wir Schweizer gegen ihr Kosovo-Albaner beispielsweise. Die Mechanismen sind aber sehr ähnlich.
Und dabei ist ganz klar, dass die stärkere Gruppe, in dem Fall die schweizerischen Jugendlichen, sagen, was Sache ist.
Weil solche Grenzziehungsprozesse, das ist ja nichts Neutrales. Das hat immer auch mit Dominanz und Macht zu tun, also mit sozialem Ausschluss. Und irgendwie müssen die Stigmatisierten, die sozial Ausgeschlossenen, auch mit diesen Argumenten umgehen. Und da haben sie eben verschiedene Strategien zur Verfügung. Sie können nicht sagen, das stimmt nicht bei uns, ist das nicht so. Sie haben keine Chance, gehört zu werden. Sie müssen andere Strategien entwickeln.
Eine dieser Strategien ist es, den Spieß einfach umzukehren.
Beispielsweise versuchen die kosovo-albanischen Jugendlichen dann zu mehr Status zu kommen, indem sie die eigenen Werte zu verteidigen beginnen und quasi die Stigmatisierung wie versuchen umzukehren. Also sie sagen dann, das stimmt, wir haben ungleiche Geschlechterbeziehungen und das stimmt. Wir möchten eigentlich nicht, dass unsere Frauen sehr viele sexuelle Freiheiten haben vor der Ehe, aber unsere Ehen, die halten, die dauern das ganze Leben. Nicht wie bei euch Schweizern, wo wir wissen, dass eigentlich diese Ehen ja sowieso nie ein Leben lang halten. Also sie versuchen, diese Stigmatisierung quasi umzuwerten, aufzuwerten, um eben wieder besser dazustehen.
Sie machen sich damit traditioneller, als sie vielleicht wirklich sind, um so der Stigmatisierung durch die Schweizer Jugendlichen zu entgehen. Diese sagen, alle Muslime unterdrücken ihre Frauen.
Oder eine andere Strategie, die wir beobachtet haben, war, dass dann eben über die Männlichkeit, quasi eine reaktive Männlichkeit, mobilisiert wird. Das heißt, dass sie auch beginnen, diese Frage der Geschlechtergleichheit zu provozieren bei ihren Klassenkameraden, in den Pausengesprächen, in Interviews etc.
Sie treten die Flucht nach vorne an und machen sich selber zu den größeren Machos, als sie eigentlich wären.
Und das verläuft eben interaktiv. Also da wird wirklich mit dem Kulturargument Kultur gemacht, wenn Sie so möchten.
Mit Kulturzuordnung wird Kultur gemacht. Und der Kulturbegriff kann damit leicht instrumentalisiert und zur gefährlichen Waffe umfunktioniert werden. Denn was auf dem Schulhof funktioniert und dort nicht selten in Gewalt ausartet, funktioniert auch auf der gesellschaftlichen und politischen Bühne.
Weil eben Kultur von allen verwendet wird. Also die Migranten, Migrantinnen argumentieren dann auch mit ihrer Kultur. Sie möchten auch ihre Tradition leben, ihre Kultur leben. Währenddessen andere eben damit argumentieren, dass das eben nicht geht, weil sie zu fremd sind. Also alle argumentieren damit. Und auch wenn wir die schweizerische Migrations- oder Integrationspolitik anschauen, haben wir natürlich diese Elemente schlussendlich drin. Also wir haben einerseits die Idee der Anerkennung, der Anerkennung der Kultur der anderen und andererseits, jetzt beispielsweise auch mit diesen Integrationsverträgen, die in teils Städten oder Kantonen eingeführt wurden, möchte man die Migranten per Unterschrift dazu verpflichten, sich anzupassen.
Dabei, so die Professorin da hinten, gibt es ein Strafrecht und eine Verfassung, die solche Dinge regeln würde. Mit anderen Worten, das sogenannte Cultural Speaking, also das Sprechen über fremde und eigene Kultur, ist kein objektives Sprechen über etwas objektiv Feststellbares, sondern Kultur ist immer ein Argument für etwas oder gegen etwas mit entsprechenden Zielen.
Also es geht ja nicht darum zu sagen, ihr dürft nicht mit Kultur argumentieren. Das passiert und das ist auch gut so. Aber ich darf das nicht dann als eben objektive kulturelle Unterschiede wahrnehmen als Sozialwissenschaftlerin. Aber Kultur ist ja auch ein Killerargument, um das jetzt etwas drastisch auszudrücken. Denn wenn jemand sagt, das ist meine Kultur, dann hat man keine Handlungsoptionen mehr. Also wenn Sie in ein Spital gehen und einen Patienten haben und den Eindruck haben, das ist ein Serbe, seine Kultur ist so und so, dann kann man nichts mehr machen. Dann hat man sämtliche Handlungsoptionen sind quasi blockiert.
Ein Serbe ist ein Serbe ist ein Serbe. Dabei geht es häufig um ganz andere Dinge. Es geht um Angst, um Abneigung, um Widerstand, um Verzweiflung. Und zwar sowohl bei den anderen als auch bei den eigenen Gruppen. Aus ethnologischer Sicht wird also der Kulturbegriff beinahe bis zur totalen Auflösung dekonstruiert. Als Gegengewicht zum Missbrauch des Begriffs in der Gesellschaft, in der Politik, auf dem Schulhof. Dabei, so der Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber, besteht die Gefahr, dass die Sozialanthropologen mit ihrer Auflösung des Begriffes das Kind mit dem Bade ausschütten. Denn das Unbehagen über eine allfällige McDonaldisierung und einer Überfremdung der Gesellschaft bleibt, auch wenn der Kulturbegriff dekonstruiert wird.
Ja, meine Berufsbezeichnung ist Kulturwissenschaftler und von dem her gesehen habe ich natürlich etwas dagegen, wenn die Kultur verschwindet. Was sicher richtig ist, eben Kultur als etwas Absolutes gesehen, als etwas quasi Natürliches, das wir nicht verändern können. Kultur als etwas, das uns prägt, ohne dass wir sie unsererseits prägen können, das würde ich auch so sehen.
Aber trotzdem spielen kulturelle Prägungen bei allen Menschen eine Rolle, meint Walter Leimgruber.
Wir alle machen diese Erfahrung, wenn wir auf Ferienreisen oder sonst in anderen Ländern sind, Dinge merkwürdig finden, manchmal Mühe mit der Kommunikation haben. Warum reagieren die jetzt so? Das ist uns völlig unverständlich. Wir würden das ganz anders machen. Das sind nicht immer nur eben nationale oder ethnische Prägungen. Das muss man ganz klar sehen. Und ich denke, hier liegt eine große Gefahr dieser Diskussion. Die einen sehen das Verhalten der Menschen absolut bestimmt durch ethnische oder nationale Prägungen. Und die anderen eben, die das dann dekonstruieren, sagen, nein, all diese Prägungen sind nicht vorhanden. Ich würde meinen, für mich liegt die Realität irgendwo dazwischen.
Und das heißt für ihn, dass innerhalb einer Gruppe die individuellen Unterschiede größer sein können als zwischen zwei verschiedenen Gruppen.
Wiederum umgekehrt ist es aber ganz klar so, dass es eben Kulturengruppen gibt, die da einander näher stehen, dass es solche gibt, die weiter auseinander liegen, wo eher Konflikte entstehen. Aber es wäre wichtig, nicht nur dieses kulturelle Element zu berücksichtigen, sondern es spielen auch ganz andere Dinge eine Rolle. Denken Sie an die Frage der Bildung, denken Sie an die Frage der sozialen Zugehörigkeit, der sozialen Schicht, denken Sie an die Frage des Geschlechtes. Erst wenn man all diese Faktoren gemeinsam mit den kulturellen Elementen betrachtet, kommt man wahrscheinlich zu einer Einschätzung, wo die Probleme eben in der kulturellen Diskussion, wenn es etwa um Integration geht, wirklich liegen. Wenn man das eine verabsolutiert oder es absolut negiert, denke ich, können wir in dieser Diskussion nicht weiterkommen.
Und diese Diskussionen braucht es, denn die Ängste vor einer McDonaldisierung oder einer Überfremdung im Moment gerade durch den Islam bestehen. Sie äußern sich in Minarettverboten, in Ausschaffungsinitiativen oder scheinbar in unpolitischen Diskussionen über die Kleiderfrage.
Also wir reden alle über Schleier und Burkas. Da sind die Vorstellungen offensichtlich sehr unterschiedlich. Wir haben in den letzten Jahren auf der einen Seite eine Diskussion geführt über die Bekleidung von Jugendlichen, über Mädchen, die sich auf eine Art und Weise anziehen, dass Lehrer sich provoziert fühlen. Da sind Begriffe gefallen wie schamlos und Schlampenlook und was weiß ich. Und auf der anderen Seite führen wir eine Diskussion, wie weit sollen sich eben zum Beispiel Frauen, interessanterweise führen wir diese Diskussion ja nie über Männer, wie weit sollen sich Frauen verhüllen dürfen. Und wir sehen hier eine enorme Spannweite dessen, was möglich ist. Und wir sehen zugleich auch, dass sich bestimmte Gruppen der Gesellschaft vom einen oder anderen abgestoßen fühlen oder aber auch dafür plädieren, all diese Varianten zu akzeptieren. Und ich denke, das ist ein schönes Beispiel für die Diskussion, die wir führen müssen.
Welche Werte wollen wir, welche nicht? Die UNESCO-Konvention ist als Diskussionsgrundlage weit mehr als nur ein Papiertiger.
Vielleicht wäre der Zugang über die Kultur und über die kulturelle Vielfalt eine Möglichkeit, etwas anders darüber zu reden, als in den klassischen politischen Fronten und zum teilweise auch Verhärtungen. Nämlich da tatsächlich in einer Art und Weise, dass wir uns fragen, welche Elemente sind denn hier wichtig, sind wichtig geworden in den letzten Jahrzehnten, mit welchen haben wir Mühe, warum haben wir Mühe damit, gibt es da Grenzen, die wir ziehen möchten, warum sind uns diese Grenzen wichtig, gibt es vielleicht auch Grenzen, die wir öffnen möchten, die wir so nicht mehr akzeptieren möchten. Also ich denke, wenn die UNESCO-Konvention dazu führt, dass auf eine offene Art über diese Probleme diskutiert wird, dann hat sie vielleicht mehr erreicht, als sie ursprünglich intendiert hat.
Der Kulturbegriff und seine politische Brisanz. Das war eine Sendung von Maya Brandli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.